Die Bibel ist ein erstaunliches Werk. Wir wissen ja, wie Gott selber bezeugt, dass sie die Summe der Wahrheit ist, dass sie von Gott inspiriert ist. Und es ist einfach wunderbar, wie Gott auch im Alten Testament schon die großen geistlichen Wahrheiten niedergelegt hat. Zum Beispiel wusste Abraham schon, dass es eine Stadt gibt. Eine wunderbare Stadt, die nicht zu dieser Welt gehört, die in der Transzendenz ist. Und auch er hat auf diese Stadt gewartet. Im Neuen Testament dann, wenn man die Bibel liest, erkennt man plötzlich, dass diese neue Stadt in Wirklichkeit die Gemeinde ist, die Heiligen, und dass wir die Steine sind, aus der diese Stadt gebaut wird. Und ich möchte uns von dem Hintergrund her zwei Blöcke lesen. Der erste ist der Psalm 87, der zweite ist aus dem Nehemia, weil die Bibel macht hier erstaunlichste Aussagen, die für mich kaum fassbar sind. Psalm 87. Von den Söhnen Korahs ein Psalmlied. Er hat sie gegründet auf heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliches ist über dich verheißen, du Stadt Gottes. Ich nenne Rahab und Babel denen, die mich kennen. Siehe, Philisterland und Tyrus und Kusch, dieser ist dort geboren. Aber von Zion wird man sagen, Mann für Mann ist in ihr geboren und der Höchste selbst wird sie befestigen. Der Herr wird zählen, wenn er die Völker verzeichnet. Dieser ist dort geboren. Da kommt erstaunlicherweise eine Pause, Selah. Und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Also wenn man es prophetisch jetzt sieht, dann sagt die Bibel praktisch, diese Stadt Gottes, die schon Abraham kannte, sie ist herrlich. Und Gott hat es so verheißen, es war sein Wille. Und er sagt klipp und klar, wer zu dieser Stadt gehört, ist jeder Einzelne geboren, nämlich wiedergeboren, nämlich gerettet, gewaschen im Blut Jesu. Und er sagt, diese Stadt selber wird Gott befestigen. Dort sind nur Gläubige, nur Wiedergeborene. Und er sagt, selbst wenn man dann die Völker alle aufzeichnet, wird es von Gott her nur ein entscheidendes Kriterium gegeben. Und das Kriterium, das er hier uns gegeben hat, ist eindeutig. Dieser ist dort geboren. Das heißt, es zählt für Gott bloß, ist jemand wiedergeboren, gerettet, Gottes Kind? Wohnt der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in seinem Herzen oder nicht? Das ist das große Kriterium auf dieser Welt. Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen, wenn man es genau nimmt. Mann und Frau ist nur Untergruppe. Aber es gibt in Wirklichkeit nur zwei Gruppen von Menschen, Gerettete und Nicht-Gerettete. Und das sagt klipp und klar, auch wenn Gott die Völker alle verzeichnen wird, dann wird nur eine Rolle spielen, wer ist geboren, wer ist gerettet, wer ist ein Gotteskind und wer nicht. Und dann sagt er gleichzeitig, aber in dieser Stadt, das ist ja nichts anderes wie der Leib des Christus, der Leib Jesu Christi in dieser Stadt. Da sind alle Quellen, die Gott uns geben wollte. Da ist das Wasser des Lebens in Fülle. Da ist alles vorhanden, alles perfekt. Wenn man das jetzt nachstudieren möchte, dann trifft man natürlich auf Offenbarung 21, 1. Kann auch die Folgeverse dazu lesen. Da sieht man einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und dann sieht man die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und 1. Korinther 12, 13 sagt, wir sind alle, jeder Einzelne, in einem Geist zu einem Leib getauft. In der Sekunde, wie ein Mensch wiedergeboren wird, wie er gerettet wird, passiert etwas unsichtbar. Man sieht es nicht, man fühlt es nicht. Dann werde ich in den Leib Jesu Christi hineingetauft, sagt 1. Korinther 12. Alle sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich werde praktisch in den Leib Christi hineingefügt. Das heißt, ich bin jetzt in der Stadt. Gleichzeitig sagt Epheser 2, Vers 6, du bist jetzt gleichzeitig, weil ja die Stadt im Himmel ist, in die himmlischen Örter versetzt. Aber jetzt kommt das Problem. Da könnte man sagen, ja gut, dann wohne ich ja schon im Himmel, in dieser himmlischen Stadt. Jein. Ich wohne im Himmel, aber nur mein Geist. Weil die Seele und der Körper sind noch nicht völlig erlöst. Das kommt erst nach der Auferstehung. Aber ich bin innerlich bereits in diese Stadt versetzt. Und 1. Petrus 2, Vers 5 erklärt dann nochmals, was ich für eine Rolle in dieser Stadt habe. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wisst ihr, das heißt jetzt, wenn ich ein Wiedergeborener bin, ich bin in der Stadt, dann ist der Wille Gottes, dass ich lebendig bin, ein lebendiger Stein und gleichzeitig ein heiliges Priestertum auslebe. Das heißt, ich trete für andere Menschen vom Angesicht Gottes ein, wie ein Priester und bringe ihnen kein blutiges Opfer, sondern das vollkommene Opfer Jesu, das ja einmalig blutig war. Und dann gehe ich einfach hin und dann sagt Bibel, dann musst du dich auch auferbauen lassen. Und das steht dann im Epheser 2 ab Vers 19 bis 22, als so ein lebendiger Stein. Dann wirst du auferbaut und gehörst zu dieser Welt. Können wir sagen, das ist ja alles wunderbar. Aber jetzt sagt die Bibel etwas Hochinteressantes. Ist euch aufgefallen in dem Psalm 87, da steht ja etwas, das überliest man gern. Das steht, dass Gott die Tore Zions liebt. Also die Eingänge, womit die Stadt reinkommt, die liebt Gott. Muss ich auch manchmal fragen, was liebt jetzt Gott? Dass der Jesus sein geliebter Sohn ist, das ist unstrittig. Aber es hat Dinge, die liebt Gott. Er liebt im Neu-Jerusalem diese Tore. Da muss man sagen, was bedeutet das? Das ist ja gewaltig. Und im Hesekiel 43, 11, das ist ja die große prophetische Darstellung auch des Neuen Jerusalems, da steht was ganz Seltsames. Er sagt, Gott will, dass die Menschen diese alttestamentlichen Darstellungen zur Kenntnis nehmen. Man soll sie ihnen beschreiben. Das ist auch der Grund für heute Morgen. Man soll sie ihnen beschreiben, jetzt erklärt er. Vers 11, wenn sie sich dann aller ihrer Taten schämen, die sie begangen haben, so zeige ihnen die Form dieses Tempels und seine Einrichtungen und seine Ausgänge und seine Eingänge. Also er redet immer davon und sagt, der Ausgang, der Eingang in diesen Tempel, ja, wer ist der Tempel? 1. Korinther 3, 16, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde, wir sind das neue Jerusalem, wir sind die himmlische Stadt. Wir sind diese lebendigen Steine. Jetzt kommt wieder der Ausgang, dass er sagt, zeig ihnen die Eingänge und die Ausgänge. Und jetzt sagt Gott, die Eingänge liebt er, die Tore. Aber hier wird jetzt beides genannt, Eingänge und Ausgänge. Und sagt praktisch, dass das ein Mittel ist, um Buße zu tun. Das heißt, man soll sich mit diesen Toren beschäftigen. Und jetzt kann man durch ein Tor hineingehen und wieder herausgehen. Genauso wird es beschrieben. Dann sagt der Herr Jesus in Johannes 15, für die Leute, die in den Leib Christi hineinversetzt sind, bleibet in mir. Also man kann aus dieser Haltung, wo man hineinversetzt ist, ohne das gleich wesensmäßig zu verlieren, da braucht es viel, aber man kann innerlich diese Haltung einnehmen, dass man zu dieser Stadt gehört und man kann es bleiben lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man es bleiben lässt, die Bibel nennt es im Fleisch wandeln, dann gehen wir einfach raus aus dieser Stadt. Dann gehen wir durch ein Tor, wo wir vorher rein ist, wieder raus. Und darum sagt der Jesus, bleibet in mir. Nur so kann man Frucht bringen und nur so kann man sicher sein, dass man nicht abgeschnitten wird. Galater 5, 16 sagt Paulus, wandelt im Geist, dann werdet ihr dieses ganze fleischliche Gebiet alles nicht tun. Wisst ihr, wenn man jetzt mal sich das überlegt, sagt, naja, wie geht das? Gott hat es immer so gemacht, wir haben es auch schon mal früher betrachtet, aber ich möchte es nochmal aus einer vielleicht etwas konzentrierteren Sicht ansehen. Man kann hineingehen und man kann aus dieser Stadt wieder herausgehen. Wer entscheidet, ob ich reingehe oder rausgehe? Ich selber. Jetzt kommt das Problem der Verantwortung. Und wenn dann manche lehren theologisch, es gibt kein freier Wille, dann sage ich, so billig kommt ihr nicht davon. Die Bibel sagt klipp und klar, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst oder lässt es bleiben. Das heißt, Gott hat mein Wille schon so gemacht, vor allem beim Wiedergeborenen, dass ich Verantwortung habe und reagieren muss. Und dass Gott mir klipp und klar sagt, was ist los und was ist nicht los. Und dann muss ich entscheiden, ob ich das will. Wisst ihr, und dazu hat Gott extra ein Kapitel beschreiben lassen, wo man, als Jerusalem einmal zerstört wurde, gesehen hat, wie Jerusalem wieder aufgebaut wurde. Mir ist aufgefallen, warum geht hier die Bibel so extrem auf diese Tore? Das sind ja die Tore, von denen die Bibel sagt, dass Gott sie liebt. Und gleichzeitig sagt er, beschreib ihnen die Tore als Ein- und Ausgänge, nämlich damit sie Buße tun. Also es hat eine gewisse Wirkung. Und wenn man jetzt Bibel weiterliest, dann liebt Gott nicht nur diese Tore, sondern im Psalm 100 steht im 4. Vers, geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Er sagt also, ich soll in die Tore eingehen mit Dankbarkeit. Also die Tore spielen eine Rolle. Und jetzt müssen wir die Tore zum Neuen Jerusalem untersuchen. Ja, wo steht die? Die steht in vielen, vielen Einzelanweisungen des Paulus in den Lehrbriefen, im Neuen Testament, auch in den Evangelien, wo der Herr Jesus das dargelegt hat, wo er sagt, ich bin die Tür. Aber sie steht wie im Bilderbuch in Nehemia 3, wo die ganzen Tore aufgelistet sind. Und das sind auch Wachtürme. Immer wenn ich einen Wachturm habe, weiß ich dann, an dem Tor muss ich besonders vorsichtig sein. Wenn wir uns das einmal in Ruhe angucken. Ich fange mal an, Nehemia 3,1. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich auf samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor, das heiligten sie, und setzten seine Türflügel ein, und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananel. Neben ihm bauten die Männer von Jericho, auch Sakur, der Sohn Imris, baute neben ihm. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Und so geht's die ganze Zeit. Da wird dauernd beschrieben, da wird ein Tor gebaut, da ist ein Wachturm oder auch keiner. Es gibt auch Ein- und Ausgänge, wo man keinen Wachturm braucht. Wenn man das jetzt einmal ganz nüchtern sachlich sich ansieht, ich habe mir das alles ganz rot gemacht, jedes Tor, dass ich es ja nicht überlese. Das ist doch kein Zufall, dass Gott uns diese Tore, die er liebt, von denen er will, dass wir sie betrachten, und wo er sagt, wir sollen mit Freuden eingehen, dass er uns die hier so präsentiert. Jetzt müssen wir ja gucken, was ist das? Das erste Tor, das sie auch heiligen, das ist also heiliger Boden, ist das Schaftor. Und da sind wir immer ganz zentraler Punkt. Und zwar, das müssen wir einfach mal nüchtern sachlich feststellen, Johannes 10, da geht der Herr Jesus einfach davor aus, und das muss man einfach anerkennen, dass das so ist. Ich lese vielleicht schon ab 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Die Bibel sagt, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Du bist nicht nur ein Stein im Tempel des lebendigen Gottes, und zwar in seinem Bau im Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Stein in dieser Stadt, die Gott geschaffen hat, die aus Gold ist, ganz vom Wesen Gottes, sondern er sagt klipp und klar, du bist auch ein Schäflein Jesu. Wir sind seine Schafe. Und jetzt sagt er hier was ganz Einfaches. Er sagt, diese Schäflein, die haben ein Merkmal. Jetzt sind wir hier am Punkt, wo man aufpassen muss. Und zwar, er sagt, diese Schäflein haben einen zentralen Bereich, sie hören die Stimme des Hirten und folgen ihm nach. Also zwei zentrale Aussagen. Sie hören und es bewirkt, dass sie ihm nachfolgen. Sie folgen nicht Menschen nach, sie folgen nicht bestimmter Lehre nach, sie folgen nicht ihren Gefühlen nach, sie folgen nicht ihre Einstellungen nach, sie folgen ihm nach. Und er wieder sagt, wie man ihm nachfolgt, durchs Wort Gottes. Wisst ihr, darum ist so wichtig, dass die Bibel sagt, wir sollen nicht übers Geschriebene hinausgehen. Ich habe mich in meinem Leben sehr viel mit Sekten beschäftigt, sehr viel mit Richtungen, mit den einzelnen Gruppen, von der Erweckung innerhalb der Kirche, von den Gemeinschaftsbewegungen über den Pietismus, über die Brüderbewegung, über die Heiligungsbewegung bis hin zu den wirklichen Sekten, habe ich mich mit ganz viel beschäftigt und mir ist etwas aufgefallen. In der Regel kommt die Abweichung. Oder wenn es daneben geht, immer, wenn irgendjemand, der eine große Persönlichkeit ist, das sind die meistens, wenn der über das Geschriebene hinausgeht. Oder manchmal hat es auch Leute, die sind keine Persönlichkeit und gehen trotzdem über das Geschriebene hinaus. Und dann wird's gefährlich. Durch Schaftor gehe ich hinein, wenn ich die Stimme Gottes höre. Wenn ich zum Beispiel gerettet wurde, da war ja irgendwann, so war es bei mir wenigstens, da war klar, du bist verloren, war mir klar. Du musst gerettet werden. Du kannst nur durch den Herr Jesus gerettet werden, nicht durch Menschen, war mir auch alles klar. Und wenn jemand diese Stimme hört, heute, wenn er seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht und der Jesus als Erlöser aufnimmt, sich retten lässt, er rettet ja, ich lasse mich nur retten, ist passiv bei mir, er mich rettet, wäscht sein Blut in den Leib Christi hineintauft, und dann bin ich ein Schäflein Jesu und sage, das ist der entscheidende Punkt. Und ein Schäflein Jesu hat immer das Merkmal, dass er das Wort Gottes, das ist seine Leidenschaft, nach dem richtet er sich und er folgt ihm nach. Nämlich dem Hirten. Wisst ihr, durch dieses Tor geht ein Mensch wieder raus. Er geht so rein, aber er geht auch wieder raus, wenn er nicht mehr dem Herrn Jesus nachfolgt. Wenn er nicht mehr aufs Wort Gottes hört. Ist euch das aufgefallen im Galaterbrief? Sagt doch Paulus, und das ist ein zentraler Punkt, wenn ihr euch aufs Gesetz verlasst, werdet ihr verloren gehen. Ihr fallt aus der Gnade. Das sind die Dinge. Also Schäflein Jesu ist immer der Herr Jesus allein und das Wort Gottes, das ist Schäflein Jesu. Und darum ist dieses Tor gleich das Erste und das Wichtigste. Und daneben hat er einen Turm, der heißt Mea. Wenn man Mea übersetzt ins Deutsche, dann heißt es 100. Weißt du, 100? 100 ist 2 mal 50. Das sind die zusammengesetzten Zahlen. 2 ist die Zahl der Gemeinschaft unter Trennung und 50 ist Pentekoste, das Wirken des Heiligen Geistes. Das Wort Pfingsten heißt einfach der 50., nämlich der 50. Tag. Das heißt, da ist ein Wachturm. Dass ich ein sauberes Schäflein Jesu bleibe, dazu ist wichtig, 2, dass ich immer in Gemeinschaft mit dem Herr Jesus bin. Und alles, was diese Gemeinschaft hindert, da kommt wieder die Zahl 2, von dem muss ich mich trennen. Absonderung. Und gleichzeitig brauche ich 50, nämlich das Wirken des Heiligen Geistes, das in meinem Herzen wirkt. Das heißt, man kann das jetzt vereinfachen. Um ein wahres Schäflein Jesu zu sein, in diesem Tor drin zu bleiben und hier nicht gefährdet zu sein, muss man nur dem Herrn Jesus nachfolgen, wirklich sein Wort ernst nehmen, sich dem unterwerfen. Und wenn der Heilige Geist zum Beispiel in der stillen Zeit wirkt, Hebräer 4, Vers 12 steht es dort, dass der Heilige Geist ein zweischneidiges Schwert ist, der mein Herz durchbohrt. Wenn er dann an mir wirkt, durch den Heiligen Geist, dann gebe ich einfach nach. Dann ist das Schaftor einmal riese weit geöffnet gewesen für mich. Und wenn ich da drin bleibe, ist es verschlossen, da gehe ich nie raus. Darum habe ich hundertprozentige Heilsgewissheit. Ich habe gar keine Angst, dass ich abfalle. Solange ich bei mir Jesus bleibe, ihm nachfolge und das Wort Gottes wirklich mein Maßstab ist, habe ich keine Angst. Wenn man das aber nicht tut, dann wird es gefährlich. Darum sagt er hier, dieser Wachturm, dieser Turm Mea, und beides ist geheiligt. Da kommt als Nächstes der Turm Hananel. Das heißt, El ist immer das Wort für Gott. Hanan ist die Gnade oder gnädig sein. Das heißt, Gott ist gnädig. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Alles, was Gott mir gibt, gibt er mir umsonst. Das heißt, ich kann mir nichts verdienen. Ich habe lange Jahre gebraucht, bis ich das begriffen habe. Ich kann Gott nichts bringen. Wisst ihr, ich kann auch meine eigene Frömmigkeit nicht bringen, sondern ich muss ganz einfach nüchtern, sachlich das, was er mir gibt, annehmen. Er gibt mir alles freiwillig. Er gibt mir alles umsonst. Ich muss keine Werke dafür bringen. Er gibt es mir umsonst, ich muss nur annehmen. Das heißt zu Deutsch, ich muss richtig reagieren. Und darum ist das Interessante, ausgerechnet beim Schaftor hast du 2 Türme. Ist interessant, wieso 2 Türme, weil das ganz gefährlich ist. Und das sieht man ganz einfach. Ich muss mich darauf verlassen, dass Gott mir alles, was ich brauche, gibt. Wisst ihr, wo ich begriffen habe? Dass das Blut Jesu mich reinmacht von aller Sünde. Als kann ich noch so versagt haben. Ich liege im Sterben und komme zu meinem Jesus. Nimm sein kostbares und teures Blut im Glauben in Anspruch. Und ich sterbe in derselben Sekunde. Dann mache ich meine Augen in seiner Gegenwart auf. Ich komme wirklich durch nichts anderes in den Himmel als durch Jesu Blut. Wenn man das begreift, dann fällt der Druck weg. Nicht, dass man dann locker wird, aber dann geht dieses Krampfhafte weg, dann weiß man, er ist der, der letztendlich das wirkt. Und dann hat man diese ersten zwei Verse mit dem Schaftor begriffen. Es gibt ja viele, die sagen, man kann nicht mehr durch dieses Schaftor rausgehen. Muss ich mal sagen, Entschuldigung, ja. Muss jeder verantworten, was er die Leute auch sagt. Ich möchte kein Blut auf meinem Gewissen, wenn jemand abfällt, weil er glaubt, dass er nicht mehr verloren gehen kann. Die Bibel lehrt es so eindeutig, viel eindeutiger lehrt sie nichts. Vers 3, Nehemia 3, 3, Fischtor. Fisch war immer die Speise. Der Herr hat mit Brot, er ist ja selber das Brot des Lebens, und mit Fisch hat er die 4000, die 5000, hat er die Leute gespeist. Das heißt, Speise für mein innerer Mensch, steht zum Beispiel auch Matthäus 14, 17, Speise für mein innerer Mensch bekomme ich immer von ihm. Das heißt, ich kann mich selber nicht speisen. Ich kann mich selber nicht sättigen. Das heißt, wenn ich es laufen lasse, dann passiert Folgendes. Wisst ihr, der Mensch ist vom Sündenfall her unersättlich in seinem Lebensdurst. Ist einfach normal. Aber sobald du zu mir Jesus kommst, indem du nämlich durchs Fischtor eingegangen bist, bekommst du Speise. Durchs Fischtor eingehen heißt einfach, du lässt dich von ihm speisen. Wisst ihr, er gibt dir in der stillen Zeit mit ihm etwas, das du in der Welt nicht hast. Und wenn du dann die Waage hast, was ist dir wichtiger, die Welt oder das Reich Gottes, dann zieht letztendlich, auch wenn es mal vielleicht ein Tag oder zwei anders ist, dann zieht letztendlich die Waagschale immer ganz klar zugunsten vom Reich Gottes. Und das ist diese Speise. Johannes 10, 10 sagt er, jetzt kommen wir wieder zu dem alten Lied, auch mit den Toren. Das hat nur mit Glaube zu tun, ob ich es wirklich glaube, wirklich will und wirklich akzeptiere. Das sagt die Bibel im B-Teil, Johannes 10, 10, damit sie das Leben haben, und es im Überfluss haben. Drum kam der gute Hirte. Glaube ich wirklich, wenn ich beim Herr Jesus bin, sei vollkommenes Opfer, völlig in Anspruch nehme, mit ihm lebe, also wie vorher beim Schaftor, ich folge dem Lamme, wohin es geht, das Wort Gottes ist mein Ein und Alles, ich achte darauf, dass ich Gemeinschaft habe, dass da keine Betrübung ist, ich achte auf das Wirken des Heiligen Geistes, ich lasse mich vor ihm speisen, ich erwarte vor ihm alles, dann ist auch das zweite Tor nicht gefährlich. Aber man kann da rausgehen, indem man zum Beispiel nicht zufrieden ist mit dem Evangelium. Nicht zufrieden ist, was er mir gibt. Mangel empfindet und sagt, warum geht's dem so gut und mir schlecht? Warum, und da beginnt man die anderen zu beobachten, warum ich? Das ist das alte Ego, so ein Schnicks. Wisst ihr, das ist der gefallene Mensch. Die Bibel sagt doch klipp und klar, du hast hier eine Speise, die ungeheuer ist. Im Überfluss. Wisst ihr, das Problem bei den Gläubigen ist, dass du, wenn du lang gläubig bist, du liest die Bibelstellen. Und du fängst dann an, die Bibelstelle so zu lesen, dass du das reininterpretierst, was du dir vorstellst. Aber wisst ihr, wenn ich jetzt einmal ernstlich hingehe und wirklich glaube, was die Bibel sagt, dann muss ich ein Leben führen, ein geistliches Leben, das vom Überfluss gekennzeichnet ist. Nicht vor Hungersnot, sondern vor Überfluss. Da muss das überfließend sein. Jetzt gibt's Gläubige, die haben Krise. In der Krise empfindest du das nicht so. Wenn die Krise wieder rum ist, dann empfindest du es wieder so. Das ist das Wechselspiel. Was mache ich jetzt, wenn die Krise da ist? Dann muss ich mein Hirn einschalten. Und dann bleibt man auch im Fischtor und geht nicht durchs Fischtor raus. Da kann man nämlich rausgehen, wenn man das nicht tut, indem man einfach sich vergegenwärtigt, ich habe alles in ihm. Wenn es jetzt nicht funktioniert, das bin ich selber. Ich muss jetzt nur warten, bis der Herr mit mir zum Ziele kommt, stehe einfach vor ihm und weiche nicht zurück, kein Millimeter. Also wenn man so eine Haltung einnimmt, dann bleibt man im Schaftor drin, dann bleibt man im Fischtor drin. Und jetzt kommt das nächste Tor. Das ist ja das, was heute nicht mehr so gern gesehen ist, was man auch nicht mehr so gern hat, weil da hast du jetzt eine neue Welle, auch der Jugend, die viel mehr Informationen hat, wie zum Beispiel die Alten haben. Wisst ihr, jemand, der Tag und Nacht auf seinem Smartphone rumhackt, hat mehr Informationen wie jemand, der sich normal benimmt, sage ich jetzt mal vor sich. Bloß die Informationen, die nützen dir nichts, versteht ihr? Erfahrung ist es. Wisst ihr, was nützt es dir, wenn ich zu dir sage, ich bin früher Skirennläufer. Skifahren ist ganz einfach. Jetzt stelle ich auf den Ski und sage, ist ganz einfach, du brauchst nur die Information. Du musst nur den Talski belasten, dann funktioniert's. Gut, dann kam der Jetschwung, da musst du dich nur rückwärts fallen lassen, dann kommt das Gleiche. Und jetzt hast du Carving-Ski, jetzt musst du praktisch letztendlich, genauso nur mit einer Bewegung löscht du das Ding aus. Nur, wenn du das weißt, das ist doch wunderbar, dann steh mal drauf und mach's. Ihr versteht? Dann siehst du, wie die Leute da stehen, völlig schockiert. Es geht nicht. Ja, warum nicht? Sie haben es nie probiert, sie haben keine Erfahrung, sie sind nicht geübt, ist gar nichts. Wisst ihr, und Information ist wichtig, aber Information ist ja nur der Einstieg. Du musst es tun. Und jetzt kommt das alte Tor. Warum sagt die Bibel? Eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut ihren Wandel an, ahmt sie nach. Und da kommt der entscheidende Satz. Und ihr Ende seht an, das Ende ihres Wandels. Ich brauche das Vorbild der Alten. Da fängt es an, das wichtigste Vorbild ist Römer 15 und 1. Korinther 10. Das sind die alttestamentlichen Stellen, wo die Bibel letztendlich sagt, hier, das ist uns zur Warnung oder zur Auferbauung geschrieben. Die Bibel hat immer zwei Bereiche, Warnung und Auferbauung. Beides ist geschrieben. Wobei Korinther 10 die Warnung ist und Römer 15 die Auferbauung. Jetzt kannst du Römer 11 lesen, da siehst du, oder das Alte Testament, da hast du beides. Ist ja. Und dieses alte Tor, ich darf nicht, was die Alten mir gegeben haben, oder was Gott uns durch die Alte gibt, das ist auch drum der Grund, warum ich das so sehe, dass man Biografien lesen soll. Wie soll ich denn das Ende von denen sehen, wenn ich der Bibel gehorsam bin, die gestorben sind, wenn ich ihre Biografie nicht lese? Ja, wie soll ich das gucken? Ich muss ja gucken, also muss ich lesen. Bibellese ist eigentlich das Wichtigste, aber ich muss auch das lesen, indem ich gucke, wie sind sie geendet. Ich kann doch sonst gar nicht gucken, außer bei uns vielleicht jemand, wo gestorben ist. Ich habe jetzt gesehen, wie bei uns die alten Brüder heimgegangen sind. Das ist ein Musterbeispiel. Aber er sagt ja, die Lehrer, die euch das Wort Gottes gelehrt haben, die mich das Wort Gottes gelehrt haben, sind beide in der Ewigkeit. Ich habe ihr Ende gesehen. Das war wichtig. Aber bei manchen Sachen bin ich nicht dabei, also muss ich lesen. Wisst ihr, das ist eigentlich so was Einfaches. Und dann, wenn wir hier weitergehen, kommen wir in Vers 11 zum Ofenturm. Ofen ist Feuer. Feuer ist in der Bibel Gericht. 1. Korinther 11, 31 beim Abendmahl sagt, wenn wir uns selber richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Die Alten haben uns gezeigt, dass man Buße tun muss und dass man sich manchmal selber richten muss. Indem man Buße tut, das ist ein eigenes Gericht. Und wenn man das nicht tut, lest Hebräer 12, lest Jesaja 48, 10, Jeremia 48, 11, wenn ich es nicht selber tue, dann tut es Gott. Er sagt ja im Jeremia zum Beispiel, ich muss umgegossen werden. Im Jesaja sagt er, ich bin in der Gefahr, dass ich Gott die Ehre stehle und dann fängt Gott an, mich ins Tal Achor, ins Elendtal zu führen. Das heißt zu Deutsch, gerade ich muss von den Alten lernen, wo ich Buße tun muss. Wisst ihr, manchmal muss man einfach sich auch öffentlich demütigen. Es ist mir nie aus dem Kopf, ich weiß, glaube sogar beide Namen. Zwei führende Männer der damaligen Heiligungsbewegung haben auf einer Konferenz sich wirklich gestritten. Es kann passieren, dass man sich mit Brüdern streitet. Und es war so, dass es schon, sagen wir mal, fast zur Trennung geführt hätte. Und der eine war ein gut muskelbepackter Mann und der andere war eher ein bisschen, naja, nicht so Muskelmann. Und der kein Muskelmann war, musste abreisen. Hatte einen schweren Koffer, Das war ja nicht wie heute, wo man Auto hat oder einen Wagen zum auf den Bahnhof geht. Der hat dann schleppen müssen. Und der geht dann schnell raus aus dem Haus, wo er übernachtet hat. Das war wohl bei der Versammlung und nimmt seinen Koffer und geht. Und in derselbe Sekunde kommt der große Mann Gottes, mit dem er sich gerade furchtbar gestritten hat, der Muskelmann, kommt er und schnappt seinen Koffer und sagt, komm, ich trage ihn dir. Und trägt ihm den Koffer zum Bahnhof. Ich bin fast sicher, dass der Muskelmann recht hatte. Das ist nämlich die Art Gottes. Jetzt demütigt sich er, obwohl er recht hatte, weil er nicht damit leben konnte, dass Streit unter Brüdern ist. Er demütigt sich, trägt dem anderen, der ihm vielleicht wehgetan hat, den Koffer auf der Bahnhof und damit entsteht etwas. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Dadurch hat man Sehnsucht, in Ordnung zu sein, lässt sich durch Jesu Blut reinigen, dadurch wird Gemeinschaft wiederhergestellt, durch das wird Buße ausgelöst, der Ofenturm raucht, sage ich jetzt mal. Und dann kommen die Gläubigen wieder in einen Zustand, wo das wunderbar ist. Woher lerne ich das? Ich lerne das auch von den Alten. Wisst ihr, ich habe ganz viel gelernt von den Alten. Gutes, Schlechtes, beides, das ist aber egal. Das alte Tor ist wichtig. Wenn man gar nichts lernt, wisst ihr, wenn man gar nichts lernt, was passiert. Wisst ihr, ich habe beobachtet, wie Gemeinden gekippt sind. Das habe ich gelernt, wie die kippen. Es war für mich immer ein einziger Punkt zu sagen, an dem Punkt musst du wachsam sein, Ofenturm. Da musst du auch notfalls Buße tun, da musst du dich auch demütigen, da darfst du keine eigene Ehre oder sonst was oder ehrekäsig, sagt man im Schwäbischen sein, da musst du einfach sagen, der Punkt ist so, da musst du kämpfen bis aufs Blut. Eines Tages kam ein Bruder, der eine Gemeinde hat, wo das gekippt ist. Und ich habe das noch nicht gewusst zu der Zeit. Und dann sagt er zu mir, ich gratuliere dir, dass das in Albstadt, dass du es verhindern konntest. Ich habe zuerst gar nicht gewusst, was er will. Dann ist mir aber klar geworden. Dann habe ich ihn zum Beispiel beobachtet und sein Umfeld und was dort passiert ist. Und da lernt man. Man lernt von den Alten. Ich habe ganz viel gelernt, was man tun und nicht tun darf geistlich. Wo man hinstehen muss und wo man großzügig sein kann. Woher weiß ich das? Ganz viel kommt von der Bibel, ganz viel zeigt dir der Herr, aber der Herr benutzt die Alten und da marschiert ein altes Tor. Wenn man die Alten völlig ignoriert, die Erfahrungen haben, die wir alle nicht gemacht haben. Wisst ihr, es gibt Alte, die haben die Erfahrung gemacht in der Verfolgung, die haben wir noch alle noch nicht gemacht. Warum soll ich von denen nicht lernen? Wisst ihr, wenn man das alles ignoriert und sagt, wir haben jetzt praktisch das Rad gerade gestern neu erfunden, so hast du manchmal den Eindruck, wir haben das Rad neu erfunden. Und dann gehen wir hin und machen Methode, wo man sagt, so können wir die Welt evangelisieren. Und die Brüder haben gesagt, wenn du das tust, Beispiel, Gerhard Salomo, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Einer der führenden Männer gewesen, des erweckten Pietismus, der Bibel ausgelegt hat und vor allem Prophetie. Und der Gerhard Salomo, da war ich dabei, hat einmal einen Ausspruch gesagt, den habe ich nie mehr vergessen. Da kam gerade die Rockmusik auf in den Gemeinden und da sagte Gerhard Salomo, wenn sich ein Mensch bekehrt aufgrund der Musik, weil seine Seele angeheizt wird, dann sagt er, auch vor allem wenn hier wirklich alles erschüttert wird, dann sagt er, jetzt sagen wir mal, du bist ein Rocker. Und jetzt spielt dir jemand fromme Rockmusik und du bekehrst dich wegen dem, oh, das ist meine Linie. Es kann auch andere Musik sein, weil du aus einer anderen Ecke kommst. Dann sagt er, dann wird ein Bastard gezeugt. Matthäus 25, eine falsche Jungfrau. Ich habe das dem Gerhard Salomo A geglaubt, wie er das weitergegeben hat. Ich habe es beobachtet. Er hat recht. Ich habe gesehen, bei uns in Albstadt, Großevangelisation, wie Leute, wo man seelisch Druck gemacht hat, die sind dann nach 2 Wochen gekommen. Ich weiß die Aussage fast nur auswendig. Wenn ich nicht die Illustrierte oder die Bildzeitung lesen darf, dann hat es für mich keinen Wert. Jesus oder Bildzeitung, versteht ihr? Die Alten haben das schon 100.000 Mal erlebt und die sagen es uns. Wisst ihr, und das alte Tor heißt einfach, ich lerne aus der Erfahrung der Alten. Wenn man gar nicht lernt, gehen wir durch das Tor wieder raus, aus dem Jerusalem im Zweifelsfall. Indem man einfach Wege geht, die Gott verwirft und wo er mich ins Gericht laufen lässt. Wisst ihr, und Das ist einfach Tatsache. Wandelt im Geist, sagt Paulus, dann werdet ihr den ganzen Ärger nicht haben. Dann kommt auch kein Gericht Gottes. Dann kommt, wisst ihr, es muss ja nicht verloren gehen sein. Das ist ja der letzte, der radikalste Punkt. Ich sage mal ganz offen, das ist ja nicht der Normalfall. Das kommt ja fast nicht vor im Leben eines Normalen. Weil da muss ja schon ganz, 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 ganz viel sein, ein Abfall. Aber was passieren kann, wisst ihr, man muss das einmal nüchtern sachlich feststellen. Wenn ich dauernd im Fleische wandle statt im Geist, dann kannst du sagen, Gott tötet mich. Ist euch das klar? Es gibt Dinge, wo Gott ganz klar sagt, dass er jemand wegnimmt. Und jetzt musst du mal die Alte untersuchen. Da sind Dinge passiert, wo Gott dann Menschen weggenommen hat. Oder er gibt mir Gericht, dass ich scheitere. Ich habe einen Mann gekannt, der zu mir gesagt, ich ziehe mich einmal im Jahr mit dem Buch, ich glaube, das war Freiheit für den Geist vom Watchman Nee, im Hotel, im Zimmer, ganz allein zurück und kläre vor Gott, wo ich bin. Und er hat eine Situation gehabt, wo er menschlich, nicht geistlich, menschlich völlig gescheitert ist. Er hat Pleite gemacht mit seiner Firma. Aber die Pleite von der Firma hat nicht bewirkt, dass er geistlich Pleite gemacht hat. Manche Leute machen nämlich nicht Pleite mit der Firma, sondern kommen zu Wohlstand und müssen dann den Konkurs anmelden, geistlich, weil sie nicht mehr abfallen. Wisst ihr, das lerne ich alles von den Alten. Das ist wichtig. Das alte Tor, das würde ich nicht unterschätzen. Und dann kommen wir natürlich zum Tor, das heißt Taltor. Das ist Vers 13. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14, 22. Entschuldigung, da steht muss. Wisst ihr, ich sage es mal ganz ehrlich. Glaubt ihr im Ernst, dass mir Anfechtung gefällt? Nee. Wir hatten jetzt wieder Anfechtung, wenn es so Konferenzen sind. Ich gehe ja jetzt nach Wiesbaden und dann noch zum Osten. Ich kann nur jetzt anfangen, vor Gott zu kämpfen, zu schreien, dass der Herr hier eingreift. Wir haben manchmal Anfechtungen, dass du nicht mehr ein noch ausweichst. Und jetzt sagt die Bibel halt, das Taltor ist ein Tor, da musst du aufpassen. Weil durchs Taltor, wenn es unter durchgeht, 2. Timotheus 3, 12, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Hosea 2, 16, Folgevers, das Tal des Elends, das Tal der Prüfung. Wisst ihr, man muss das einfach ganz nüchtern sachlich feststellen. Es ist so, dass wir vom Geist her wieder geboren, erlöst sind. Aber der ganze Mensch lebt ihre gefallene Schöpfung. Wir haben zum Beispiel das Problem der Krankheit. Ich kann jetzt nicht tun, als wäre Krankheit nicht da. Wisst ihr, das wäre eine Narrheit. Die ist einfach da. Wisst ihr, manche Gläubige denken, wenn du Gott dienst, dann, ich habe das gehört, wisst ihr, ich komme ja aus einer Richtung, die nicht sauber war, wie man gepredigt hat, wenn du Gott dienst, wirst du nicht mehr krank. Da hat sogar ein Pfingstler ein Buch geschrieben, das heißt, auf der Zinne des Tempels, der hat Pharagehäuser und sagt seine eigenen Leute, ihr spielt hier mit dem Feuer und bringt die Menschen ins Elend, weil es einfach nicht stimmt. Und die großen Prediger, die gepredigt haben, dass sie nicht krank werden, die sind an Krebs gestorben. Versteht ihr? Und dann stehen wir da vorne und sagen, wenn du Gott dienst, geht's dir gut. Na, sag einer, tu deine Brille runter, oder? Und wenn du kurzsichtig bist, kannst du auch mal sagen, dass eine Großdruckbibel dir nichts mehr hilft, das zu kaschieren. Ja, die Brüder haben zu mir gesagt, Karl Hermann, hast du zu kurze Arme. Deine Arme sind zu kurz. Und dann sage ich, warum? Sie hat gesagt, deine Hand geht beim Bibellesen immer weiter nach vorne. Da war mir langsam gleich, ich brauche Brille. Wisst ihr, aber dann tut mir so, als hätte es für mich als Gläubiger keinen Wert. Ich werde nicht krank und so. Das ist eine Katastrophe. Also ich muss einfach sagen, das Tal gehört zum Leben. Und ich habe mich im Tal zu bewähren. Und das Tal kann auch sein, wenn in der Familie es nicht läuft, wie du willst. Wisst ihr, ich bin ein Perfektionist. Ich will, dass meine Kinder alle so laufen, wie ich will. Naja, haben sie aber nicht gemacht. Begreift. Was ist jetzt? Wackelt jetzt mein Weltbild? Da muss ich sagen, Herr, zuerst einmal bin ich vor dir verantwortlich, dass ich sauber bin. Ich muss alles tun, dass andere sauber läuft. Wenn es aber anders läuft, ist es nicht meine Verantwortung. Ich muss da dafür beten, ich muss dafür kämpfen. Das ist nicht mein Problem. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, man sagt uns ja in die Biografie ganz viel gar nicht. Wisst ihr, ich bin ein Typ, ich lese nicht nur die gute Biografie, ich lese auch die schlechte. Und ich lese auch die letztendlich das schreibt, was die andere nicht schreibt. Habt ihr gewusst, dass Wesley, seine Frau, man hat sie das Frettchen genannt, der Wesley verhauen hat und hat ihn an den Haaren durch die Stube gezogen. Habt ihr das gewusst? Das weiß kein Mensch. Wisst ihr? Und manche haben gesagt, er ist nur so viel unterwegs gewesen, dass er sie los hatte. Das glaube ich jetzt nicht, weil er hatte Berufung von Gott. Aber wisst ihr, das sind so Dinge, wo du sagen musst, jetzt hast du so jemand und hast eine Berufung von Gott. Dann musst du es ertragen. Ja, wie kann ich das ertragen? Durch den Herr Jesus. Wenn ich ein Schäflein Jesu bin, hab das Blut Jesu, hab Fülle in meinem Herzen, dann kann ich eigentlich alles ertragen. Wisst ihr, aber so Sachen, das erzählt man dir ja nicht. Wisst ihr? Man erzählt uns auch, dass er einem führenden Mann der Heiligungsbewegung, weil er seine Frau geplagt hat, ohne Ende sie eingesperrt hat, wie ein Gefangene, dass seine Kinder Selbstmord begangen haben. Das erzählt man dir nicht. Oh, der geheiligte Bruder. Da kann ich inzwischen, weil ich das nämlich weiß, dagegen sagen. Und was ist mit seinen zwei Kindern? Warum haben die sie umgebracht? Was ist aus seiner Frau geworden? Wisst ihr? Es hat immer zwei Seiten. Es gibt ein Tal. Und wenn ich ehrlich bin und ein wirkliches Schäflein Jesu, wenn ich im Fischtor eingegangen bin und mich speisen lasse, nicht rausgegangen bin, wenn ich das alte Tor habe, die Lehre der Alten und ihre Erfahrungen schätze und die wirklich angenommen habe, dann kann ich auch durchs Tal der Trübsal gehen. So wie David ja sagt, wenn ich durchs Jammertal gehe, so hat Luther übersetzt. Tal der Todesschatten. Da gehört natürlich auch dazu, dass Gott manchmal mich erzieht. Wir haben das ja studiert, dann erzieht er mich, dann muss ich auch durchs Tal. Das gehört dazu. Wieso kann du jetzt nicht irgendwo ihre Traumwelt leben und glauben, das gibt es nicht? Ich habe eine Predigt gehört von einem Mann auf Englisch. Der beschreibt Folgendes. Ich konnte es nicht nachprüfen. Der sagt, Watchmenee. Ich habe viel Watchmenee gelesen. Es war immer unser großes Vorbild, die kleine Herde. Und das sagt er, man hat ihn dabei gebracht, dass bevor das Geringste passiert, die Entrückung ist, hat mir eine systematisch beigebracht. Sagt, dann kam nicht der Herr, sondern Mao Zedong. Man sagt ja Mao Zedong nach, dass er 60 Millionen Menschen umgebracht hat. Einer der größten Massenmörder neben Hitler und Stalin ist. Wisst ihr? Und dann beschreibt er, was in keiner Biografie steht, auch nicht der Kirchengeschichte. Ich habe eine, wo ein paar Fälle genannt werden. Dann sagt er, es ist nachweislich. Und zwar, wer das verbreitet hat, war die Corrie ten Boom, von der hat er's. Dass ganz viele dieser Leute von diesen Supergemeinden, dass die abgefallen sind. Fakt. Das erzählt dir keiner. Wisst ihr, es ist ganz wichtig, dass man realistisch ist. Nicht, dass man eine Traumwelt hat und dann bricht sie zusammen und dann kommt die Enttäuschung. Sondern, dass man realistisch ist und sagt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Warum können wir denn nicht ehrlich sein? Jetzt komme ich da rein und hänge das Gesicht runter. Und ihr fragt mich, wie geht's dir? Dann ist doch das Normalste, dass ich sage, schlecht. Manche sind ja ganz raffiniert und sagen, glänzend, ich werde geschliffen. Wisst ihr, das ist ja auch so ein jesuitischer Trick. Wisst ihr, muss doch ehrlich sein. Er sagt doch ruhig, mir geht's schlecht. Warum geht's dir schlecht? Ich habe Anfechtung. Warum hast du Anfechtung? Wahrscheinlich bin ich selber schuld. Warum bist du selber schuld, weil ich eine Sündenatur habe? Warum ist deine Sündenatur nicht kontrolliert, weil ich nicht auf den Herr höre? Warum hörst du nicht auf den Herr, weil ich gerade frustriert bin? Warum bist du gerade frustriert, weil ich halt unmöglich bin? Ist doch toll, oder? So fängt's an. Das ist die Ehrlichkeit. Da gehe ich zu meinem Jesus und sage, Herr, jetzt habe ich gerade gesagt, wie ich bin, vergib mir. Und dann geht die Tür auf und plötzlich kommt Fülle von Freude. Macht da etwas. Realistisch. Wir brauchen doch kein frommes Theaterspieler. Ich befreie euch heute Morgen. Ich gebe euch die Erlaubnis. Ihr braucht von mir nie mehr Theaterspiele. Ich gucke euch nicht dumm an, wenn ihr das Gesicht runterhängt. Ich gucke euch nicht dumm an, wenn ihr zeigt, dass euch schlecht geht. Glaubt mir. Mir geht so oft, dass ich kämpfen muss. Ich habe Verständnis. Wenn ich ein bisschen Mensch, schon Verständnis hab, Hebräer 4,15 sagt der Jesus, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Wenn es einen hat, der Mitleid hat, Verständnis hat, der müssen wir kommen und ehrlich sein. Das ist Taltor. Wenn du durchs Taltor gehst, kann es auch sein, die Stelle, die hat mich umgehauen. Im Hebräer 11, wo die Bibel sagt, und Hebräer 10, 11, das sind ja die ganzen Kapitel, wo ungeheure Dinge kommen. Gell, da kommt ja Spott, Geißelung, Kette, zersägt. Zersägt haben wir übrigens den Jesaja in einen Baumstamm reingelegt und dann bei lebendigen Leuten durchgesägt, solche Dinge. Aber es kommt eigentlich etwas, das mich fast noch mehr erschüttert in diesem Schlussteil des Hebräerbriefs, wo die Bibel sagt, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen. Weißt du, ich habe mir das überlegt. Jetzt nimmst du mir alles weg, setzt mich auf die Straße, ich habe nichts mehr, vielleicht habe ich nicht einmal mehr eine Tasche, habe bloß das, was ich auf dem Leib habe, das ist manchmal passiert in der Verfolgung, dass man sie geholt hat, klingelt hat und gesagt, komm raus, raus, hat alles konfisziert und ich stand auf der Straße, vielleicht sogar im Schlafanzug. Den Raub deiner Güter. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Und das ist wirklich, das ist ein Schock. Die Bibel sagt, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen. Dann bist du durchs Taltor reingegangen und hast es hinter dir verriegelt. Wisst ihr, das ist wichtig. Da man ja nie durchs Taltor, wenn es mir schlecht geht, wieder rausgeht aus der Stellung in Christo. Und da gehört natürlich das nächste Tor dazu. Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Das muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Und das ist das Mischttor, Vers 14. Lässt du mal ganz in Ruhe Kolosser 3, der ganze erste Block, wo er sagt, leg ab. Und wenn du das siehst, was du ablegen sollst, dann kommt dann die wieder diese fromme, heile Welt, die es ja nicht gibt. Und ich kann euch hier, könnt euch hier Geschichte erzählen. Nämlich genau der Punkt ist der, wo ich fast schon dran zerbrochen bin. Da sagt die Bibel zum Beispiel, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Gläubige sollen das tun. Warum? Was ist da? Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst und so weiter und so weiter. Und an anderer Stelle heißt, und lügt einander nicht an. Wo mich das erste Mal der Gläubige es Gesicht hinein angelogen haben, haben mir sogar noch in die Augen geguckt. Ich habe es hinterher rausgekriegt, da hatte ich einen Schock. Ich kann das nicht. Ich will es auch nicht können. Wisst ihr? Das ist letztendlich etwas, wo die Bibel sagt, räum dein Mist auf. Schmeiß das raus. Kolosser 3, lässt es in Ruhe. Wo er sagt, raus mit allem raus. Und an einer Stelle steht ein ganz gefährliches Wort. Schlachter war ein seelsorgerlicher Mann. Der alte Schlachter hat manchmal sich die Freiheit genommen, vor allem in der ganz alten Übersetzung, ein paar Dinge etwas dramatisch zu formulieren. Er hat einmal gesagt, und entferne bei dir allen Vorrat an Bosheit. Da steht eigentlich im Grundtext so der Rest, was da ist. Und Schlachter hat es so formuliert und sagt, ja, ja, der Rest ist ja immer da. So hat er es nämlich gemeint. Also hast du dir einen Vorrat angelegt, der Bosheit. Und da sagt er, weg mit. Das Mischtor ist das Wichtigste. Du musst innerlich säubern durch Jesu Blut und durch Buße. Und du musst auch äußerlich säubern. In 1. Korinther 5 sagt die Bibel, du musst das Böse hinwegtun. Wenn du in der Gemeinde Böses duldest aus Humanität oder aus Gutmütigkeit, dann letztendlich versündigst du dich an denen, die nicht böse sind, weil die nämlich beschmutzt werden. Du musst auch das hinaus tun. Das ist der Grund für Gemeindezucht. Wir haben bisher dreimal extreme Gemeindezucht geübt. Zweimal Ehebruch, einmal Alkohol. Und es war jedes Mal notwendig. Das musst du tun. Du musst, darf ich ganz, ganz derb sagen, du musst den Mist hinaus tun. Du musst zuerst einmal dein eigenes Leben in Ordnung bringen und das alles, was hier, was du erkennst, musst du mal Jesus auf den Altar legen, reinigen lassen durch Jesu Blut, das Kreuz in Anspruch nehmen, dass du hier frei wirst davon, aber auch in der Gemeinde musst du aufpassen. Weil du brauchst ja keine Älteste, wenn niemand aufpasst. Wisst ihr, was Ältester heißt im Griechischen? Episkopos ist der Aufpasser. Du brauchst Aufpasser, die, wenn sie sehen, da kommt was Böses, muss hinaus tun. Und dann sagt man, dann gehen die Leute, Entschuldigung, wenn ich das Böse raustue und wegen dem gehen die Leute, soll sie gehen. Weil dann ist ja die Gefahr, dass sie zum Bösen gehören, oder? Ihr versteht, was ich meine? Wir sind humanistisch, wir sind viel humanistischer, wie wir glauben. Wisst ihr, uns hat eine Mischung in der Endzeit, nach 1948, nach der Staatsgründung Israels, vor allem nach 1967, der Rückeroberung Jerusalems, hat uns etwas aufgefressen. Und drum brauchen wir die Tore. Und drum müssen wir wissen, durch das Tor, da musst du sauber sein, dann gehst du hinein und da musst du hinter dir abriegeln, dass du nicht rausgehst. Wir haben heute eine Mischung, ist euch das aufgefallen? Wir haben eine Mischung aus DDR und Humanismus. Wisst ihr? Und wer keine Rolle mehr spielt? Gott. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, wer bestimmt denn, was recht ist und nicht recht ist? Nämlich Gott und nicht wir. Wisst ihr, wir sind im Umfeld, wo alles aufgeweicht wird und da wirst du beschmutzt. Und in die Gemeinde kommt der Dreck auch rein, also musst du säubern bei dir selber zuerst. Das Wichtigste. Aber dann musst du auch säubern, wo irgend sowas ist. Ob das auf Dauer geduldet wird, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Es wird sich zeigen. Wisst ihr, und dann kommt das Brunnen- oder Quelltor. Kann man übersetzen so oder so. Vers 15. Und da muss man einfach ganz nüchtern sachlich sagen, alle meine Quellen sind in dir. Und das ist das Wasser des Lebens. Psalm 84, 7, das hat mir auch so wirklich geistlich gut getan, wenn ich das dann lese, wo hier der Herr uns das zeigt. Wenn jene, in deren Herzen gebahnte Wege sind, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, das Jammertal, machen sie es zu lauter Quellen. Da kommt der Schweizer Ausdruck lauter Brunnen her. Man kann Quelle Brunnen. Und lauter Brunnen ist beeindruckend. Da kommt ein Wasserfall oben runter. Aber wie? Wisst ihr, und er sagt, wenn die Menschen, die letztendlich Schäflein Jesu sind, sich vor ihm speisen lassen, auf die Erfahrung höret, wie Gott will, auch der Alten, die aufs Wort Gottes höret, die diesen ganzen Weg, den ich beschrieben habe, gehe. Wenn ich den wirklich gehe, dann sagt er, dann wirst du selbst, wenn du durchs Elendstal gehst oder durchs Jammertal, durchs Tal der Tränen, dann wirst du dort überall die Quelle Jesu finden. Du wirst überall gespeist werden, du wirst nicht verdursten, nicht verhungern, du wirst nicht kaputt gehen, du wirst hier durchkommen. Wisst ihr, da muss man einfach nüchtern sachlich feststellen, das sind Erfahrungen. Und dann 25 redet er dann wie ein Abschluss vom oberen Turm. Geil, und da gibt es so Türme, wo man einfach wachsam sein muss. Und wenn man hier sowas sieht, muss man es wegtun. Und dann kommen natürlich wiederum, und das sage ich immer ganz vorsichtig, dieses Brunnentor, dieses Quelltor, Wassertor. Es hat immer den gleichen Hintergrund, Wasser des Lebens umsonst. Und er sagt klipp und klar, das muss klar sein. Es kann mir noch so schlecht gehen, das kann nicht verhindern, wenn ich geistlich die richtige Haltung einnehme, dass ich innerlich vom Wasser des Lebens, von diesen Quellen Gottes vollständig gespeist werde. Kann man nicht verhindern. Das ist das Tolle. Mir kann es noch so dreckig gehen, dann speist mich der Herr, wenn ich die richtige Haltung einnehme. Nämlich ein Schäflein Jesu, mich vor ihm speisen lasse. Wenn ich die ganzen Tore passiert habe im positiven Sinn und dann geschlossen habe. Wisst ihr, die Tore muss man zuschließen, wenn man drin ist. Wenn man das nicht macht, sind Grundsatzentscheidungen. Und dann kommen wir zu Vers 28. Da wird vom Tor beschrieben, das heißt Rostor. Das Rost steht in der Bibel immer für Kraft. Und Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Philipper 4, 13, ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Wisst ihr, es gilt einfach nicht, dass ich sage, ich bin zu schwach. Wie viele Gläubige haben mir gesagt, ich bin zu schwach? Gilt nicht. 1. Korinther 1, 24 sagt, denen, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkünden wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist die Kraft Gottes. Ich kann nie sagen, ich habe keine Kraft, weil ich habe der Herr Jesus, damit habe ich Kraft. Ich kann nie sagen, ich kann nicht glauben, weil ich habe mit dem Geist der Sohnschaft den Geist des Glaubens bekommen. Genauso habe ich Kraft, in mir ist Kraft. Sobald ich die richtige Haltung einnehme, kommt die Kraft. Könnt ihr nachlesen, Epheser 1, 17 bis 19. Nur ich muss es tun. Wisst ihr, das Problem ist immer Glaube und Tun. Und dann kommen wir zum Punkt, der ist auch wichtig, Kolosser 1, 10 und 11, wo er einfach sagt, ich soll richtig wandeln, die richtige Erkenntnis haben. Und jetzt sagt er, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Macht heißt im Griechischen Kratos und das Wort heißt Kontrolle. Das heißt, wir sind immer so, kennt ihr das? Ein alter Bruder hat es, Erfahrung der Alte. Er hat jemand eingeladen, da war schlechte Zeit, da gab es nicht so viel zum Essen. Heute ist ja bei uns so, wir haben ja Überfluss. Aber da war es ganz mager und dann hat er Bratwürste gehabt. Das war Delikatesse zu der Zeit. Und hat er jemand eingeladen und dann ist er hingegangen und hat die halbiert. Und hat in seiner Herzensdemut, die ja völlig falsch war, hat er nur eine halbe genommen. Und hat der alte Bruder zu ihm gesagt, wie er das zu Deutsch nicht mag. Er hat nicht gesagt hast, er hat gesagt nicht mag. Diese Halbierer. Wisst ihr, wir sind Halbierer. Wir glauben einfach nicht, dass wir mit aller Kraft gestärkt werden. Wir glauben einfach nicht, dass wir alle Fülle haben. Wir glauben einfach nicht, dass alles funktioniert, alles wirklich kräftig ist und die Fülle da ist. Wir glauben es einfach nicht. Warum? Weil wir Halbierer sind. Wir denken immer, es sei eine besondere Demut, wenn wir dann so ganz bescheiden sind. Es gibt geistlich Dinge, da darf man nicht bescheiden sein. Da muss man sagen, ich will die ganze Kraft, ich will die ganze Kontrolle, ich will alles. Und wenn du durch das Rosttor eingegangen bist und die Kraft Jesu Christi einfach wie ein kleines Kind einnimmst und glaubst, dass sie wirkt, dann wirkt sie auch und dann musst du etwas tun. Dann musst du zuschließen, dass du hier nie mehr rausgehen kannst. Du darfst nicht zurückfallen. Jesaja 40, 29 sagt zum Beispiel, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Dann 31. Zuerst sagt er, die Jungen, denkst du immer, die Jungen haben es, aber er sagt was anderes. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Solange du noch hier bist und geistlich normal bist und dem Herrn dienst, egal wie alt du bist, ist die Kraft Gottes für dich da. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich habe viele alte, gebrechliche Gläubige gesehen, die 100-mal größere Gotteskraft hatten, innerlich in ihrer Seele, als die, ich sage mal, Junge, die vor Kraft nicht wussten, was tun. Sobald ich durch dieses Rosttor hineingehe und glaube, dass der Jesus alles gibt, alles tut, dass seine Kraft vollständig für mich ausreicht, wenn ich schwach bin, bin ich stark genug und dann zuschließe, dann wird etwas passieren, das wunderbar ist. Wisst ihr, was ich dann brauche? Dann brauche ich keine Menschen mehr, weil ich habe ja alles. Dann brauche ich keine Tricks mehr, ich habe ja alles. Dann brauche ich keine krummen Lehren mehr, ich habe ja alles, ist alles da. Und dann kommt der Tor, ich sage es mal so, das nennt die Bibel, in Vers 29, das Osttor. Ihr müsst mal Hesekiel 47 lesen. Lest mal Hesekiel 47. Ihr könnt aber schon Hesekiel 40 bis 48 lesen. Lest es nur einmal ganz primitiv unter einem einzigen Aspekt. Nehmt einmal das Wort Osten. Osten, weißt du, im Osten. Da ist nicht bloß der Chinese und der Russe, sondern im Osten geht die Sonne auf. Und Malachi 3 sagt, die Sonne der Gerechtigkeit wird mir aufgehen. Drum benutzt die Bibel für Osten die Sonne der Gerechtigkeit, der Jesus, der mir aufgeht. Und in dem Hesekiel ist alles nach Osten gerichtet. Das heißt, das Wasser des Lebens kommt unter der Schwelle der Erniedrigung Jesu von Osten. Immer kommt es von Osten. Dann wirst du nach Osten ausgerichtet. Wenn du durch das Tor mal hineingegangen bist, dann bist du immer auf der Herr Jesus ausgerichtet. Dann erzählt dir jemand tollste geistliche Dinge, wie das funktioniert, Erweckung und wunderbare Sache. Und du stehst da wie ein kleines Kind, überlegst immer nur, wo ist der Herr Jesus bei der Sache? Ist es das, was der Jesus sagt? Ist es das, was der Apostel sagt? Kommt es über ihn oder wo kommt es her? Und wenn es nicht herkommt, dann muss ich sagen, Wiedersehen. Einfach Wiedersehen. Mehr brauchen wir gar nicht sagen. Wo ich streite gar nichts, sondern dann zieh dich zurück. Osttor heißt immer Jesus allein. Und dann kommt ein Tor. Da haben sie nicht genau gewusst, wie sie übersetzen sollen. Da steht jetzt das Tor Mifkat. Das kann Tor der Vergeltung heißen oder Wachtor. Auf jeden Fall, dass man wacht und betet, dass man vor Gott in Ordnung ist, dass man nicht mit der Sünde spielt, sondern wirklich wacht und gleichzeitig die Gerechtigkeit Gottes zu seinem Normalfall macht. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich kann nicht ins Bett, wenn ich nicht sicher bin, dass ich gereinigt bin durch Jesu Blut. Kann ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich in der Nacht nicht sterb. Ich muss gereinigt sein durch Jesu Blut, ich kann sonst auch nicht schlafen. Ich muss gereinigt sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du das alles siehst, diese Tore, dann muss ich sagen, das ist ja ganz wichtig, dass man durch die Tore reingeht und dann zuschließt. Das ist ein zentraler Punkt. Wenn du reingegangen bist, musst du zumachen, dass du nicht wieder zurück kannst. Und wenn du jetzt Vers 32 siehst, dann bist du völlig baff. Wo bist du gelandet? Wo hört die Reise auf? Du bist jetzt in Jerusalem, hast schon Rundreise gemacht, durch alle Tore, alle Türme. Und wo hört es auf? Beim Schaftor. Du bist wieder an dem Punkt, weil ich Jesus Schäflein bin. Was ist das Merkmal meines Lebens? Ich habe mir das schon überlegt. Wenn du das getan hättest, die Entscheidung anders, was wäre dann gelaufen? Wisst ihr, mir haben immer wieder Sachenangebote in meinem Leben. Im Beruf haben wir mal Karriereangebote, habe ich abgelehnt. Einmal habe ich es angenommen, weil das war okay im Nachhinein. Ich habe im Reich Gottes immer wieder Angebote bekommen. Komm zu uns, wir zahlen dich. Du kannst hauptamtlich gehen. Du musst nicht mehr dich kaputt machen, indem du arbeitest und alles machst. Du kannst auch lehren, was du willst. Ist uns völlig egal. Wir sind so lieb zu dir, wir unterstützen dich nur. Einer von denen, wo man das gesagt hat, war einer von denen, der mich nachher abgeschossen hat. Überregional. Zum Glück hat er mich nicht zahlt. Insofern war ich unabhängig. Der andere, der mir das Angebot hat, ist nachher wegen finanzieller Unregelmäßigkeit unter die Räder gekommen. So könnte ich weiter erzählen. Merkt ihr was? Ich bin Jesu Schäflein. Ich habe nur ein Merkmal. Nicht, wenn ich überlege, wenn dir jetzt jemand sagt, was hat dein Leben geprägt, dann kann ich nur eins sagen. 30.05. Ein ganz zentrales Datum, 1974. Seit der Zeit bin ich ein Jünger Jesu, bin ich ein Schäflein. Da bin ich durch das Schaftor reingegangen ins Neue Jerusalem. Und die, alle die Tore, die ich euch beschrieben habe, durch die bin ich einmal reingegangen, massiv. Aber sind wir ehrlich, ich bin durch die andere Tore, durch Schaftor bin ich nie zurückgegangen. Aber durch die andere Tore bin ich fast noch jedes wieder zurückgegangen und raus aus der Stellung in Christus. Und darum habe ich jetzt begriffen, wenn du das begreifst, was die Tore heißen, dann musst du dahinter abriegeln. Du darfst nie, weil es dir schlecht geht, aus der Stellung in Christo rausfallen. Du darfst nie wegen der Kraft, weil du denkst, du bist zu schwach, nachgeben. Du darfst nie, auch weil dich andere ärgert oder was ähnliches, oder weil die Menschen dich enttäuschen, nie rausgehen, weil du hast das Osttor, Jesus allein. Du darfst nie, weil du den Eindruck hast, du verhungerst innerlich, du darfst nie durchs Fischtor wieder rausgehen. Du musst abschließen, abschließen, abschließen. Und du darfst nie das Mischtor missachten. Du musst ausräumen. Wenn du ausräumst, dann schließt zu, dass kein neuer Dreck reinkommt. Und das sind einfach Dinge, die musst du immer tun, bis der Herr Jesus wiederkommt. Also was heißt das zu Deutsch? Ihr müsst mal Esra Nehemia lesen. Der stand mit dem Esel oder dem Pferd, sind sie geritten und dann haben sie die Mauern Jerusalems abgeritten. Es ist gar kein Fehler, wenn du einmal im Tag, einmal im Monat, einmal im Jahr, ist schon ganz schwach, hingehst und einen Rundspaziergang machst durch die Mauern Jerusalems. Wenn du einfach die Mauern Jerusalems abschreitest und guckst, aha, hier ist ein Tor, Schaftor, Fischtor, Taltor, Mischtor, Quelltor, Wachtor und immer wieder, Vorsicht, dann der Turm, Mea, Gemeinschaft, Gnade, einfach die Sache, Hananel, einfach, dass du es immer wieder anguckst und überlegst, wo stehe ich? Das ist hilfreich. Ist doch wunderschön, immer wieder die Tore anzugucken. Warum soll ich das tun? Weil es Gott sagt, Hesekiel 43,11, er sagt, du musst das tun. Zweiter sagt, geh ein zu den Toren mit Freuden, nicht raus, geh ein. Und wenn du irgendeinen Fehler gemacht hast, dann weißt du, das Tor ist offen, dann geh durch das Tor wieder rein mit Freuden und dann schließ zu. Tja. Ich bin ja kein Narr. Wisst ihr, was heißt? Geistlich. Arbeit. Ich muss mich halt drum kümmern. Ich kann nicht in den Tag reinleben. Also ich muss geistlich mich um die Dinge kümmern. Ich sage jetzt nicht, man soll jede Woche einmal den Nehemia 3 durchlesen. Aber man kann auch seinen Deckel in der Bibel die Tore reinschreiben. Du kannst sie reinschreiben nach Schlachter, dann hast du statt dem Brunntor das Quelltor. Dann hast du, wie ich es zusammengefasst habe, hast du auch das Wassertor extra, aber kannst du dir auch reinschreiben. Dann musst du immer wieder vergegenwärtigen, Gott liebt diese Tore. Ich sage es nochmal, Gott liebt sie. Gott will, dass ich sie auch liebe und mit Freude reingehe Und Gott will, Hesekiel 43, er vergesst die Stelle nie, dass ich das mir ansehe und dann Buße tue, das will Gott. Und dann ist das, was der Herr Jesus gesagt hat, erfüllt. Bleibet in mir. Wer nämlich durch die Tore eingegangen ist und Tür zugemacht hat, der ist in der richtigen Haltung. Du gehst nicht verloren, wenn du durch ein Tor rausgehst, versteht ihr? Das sind wieder die Verführer, die lehren wieder auf der anderen Seite extrem. Aber du schädigst dich selber, wenn du rausgehst. Das heißt, Gott lässt dich einen Umweg laufen. Wisst ihr, was bin ich Umwege gelaufen, weil ich durch eines der Tore rausgegangen bin? Und dann musst du halt wieder zurückgehen. Aber wisst ihr, was toll ist? Was ich das Tollste finde? Das sieht man im Hesekiel 47. Während der Gnadezeit sind die Tore alle offen. Alle sind offen. Ich kann jederzeit durch das Tor wieder in die Stellung in Christo zurückgehen. Es kommt eine Stunde bei der siebten Posaune, wo für die Heiden der Herr Jesus die Tore zumacht. Dann ist vorbei. Aber bis es soweit ist, haben wir Gnade. Wisst ihr, warum soll ich das nicht ausnutzen? Und sage, Herr, ich wohne gerne in Jerusalem, oder? Ist doch schön, wenn du eine Reise nach Jerusalem machst. Aber ist doch viel schöner, wenn du dauernd da wohnst. Nicht in dem, wo Mord und Totschlag ist, sondern in dem Jerusalem, wo Jesus allein ist. Und wenn du dann immer wieder zu der Stadtmauer gehst, guckst du die Tore an, guckst du die Türme an, das ist doch herrlich, oder? Naja, gute Reise. Aber man muss halt tun. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich bete dich an für das, was du an uns Großes getan hast. Du hast uns nicht nur der Herr Jesus gegeben als völlige, vollkommene Erlösung, wo kein Mangel ist, sondern du hast uns auch das Wort Gottes gegeben und du hast uns gegeben in der direkten Sprache, in der Bildersprache, in vielen, vielen Möglichkeiten, diesen Reichtum, diesen kostbaren Schatz, aus dem wir alles begreifen können, wenn wir wollen. Und Herr Jesus, du bist unser guter Hirte. Du führst uns zu diesen wirklich frischen Weideplätzen. Du bist der, der die Tür offen hält in der ganzen Gnadezeit. Du bist auch der, der lockt, dass wir durch diese Tore zurückkehren, dass das, was du befohlen hast, dass wir in dir bleiben sollen, dass es geschieht. Gib uns einfach Gnade, dass wir hier zu Hause sind und erbarme dich. Nicht nur wegen uns, sondern dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.